Ja, guten Morgen. Schön hier zu sein. Ich glaube, das wird jetzt nicht ganz so leicht für euch. Man sagt mir einen sehr starken Dialekt nach, den ich nicht abschütteln kann. Seht's mir bitte nach, falls euch das total stresst und ihr das richtig unsympathisch findet. Manchmal ist das ja so. Dann versucht meine liebenswürdige Seele hinter dem Dialekt zu sehen. Ja? Ja, genau. Ich muss Wolfgang kurz korrigieren. Ich bin nicht der Leiter der Chemnitzer Freaks, sondern ich bin einer von sechs. Arbeite für die Chemnitzer Freaks. Leiten tun wir die Gemeinde als Kreis von sechs Leuten. Und es steht schon relativ lang auf meiner Agenda, so ein paar Freaks-Gemeinden zu besuchen, die ich noch nicht kenne. Ich habe Wolfgang vor ein paar Jahren mal getroffen, Daniel auch, Ben aus Münster auch, und dann dachte ich, okay, wir machen mal einen kleinen Ausflug, passenderweise quasi morgen zum Tag der Deutschen Einheit. Schon cool, dass das vor ein paar Jahrzehnten nicht gegangen wäre, nee, anders, dass es jetzt geht. Schön hier zu sein. Ich freue mich total. Ich richte mich noch ganz kurz ein, könnt euch innerlich schon mal auf die Predigt einstellen. Wie viele Leute sind denn gerade noch digital zugeschaltet? Kann mir das jemand sagen? Okay, auch an euch ein herzliches Willkommen. So. Ja, ihr seht hinter mir Pester sein, Weinberg sein. Ich habe für die Predigt einen Text gewählt, der ja einerseits schon trauriger eigentlich kaum sein könnte und andererseits Hoffnung, also eine wahnsinnig große Hoffnung in sich trägt, zumindest meine ich, dass das so ist. Ich lese ihn euch mal vor. Und falls ihr den kennt, ich vermute, sehr viele von euch werden den kennen, versucht mal, den ganz neu zu hören. Wenn es euch gut tut, schließt die Augen, fühlt euch frei, schüttelt ab, was ihr schon gehört habt, stellt euch vor, ihr hört den das allererste Mal. Dann wandte sich Jesus mit einem Gleichnis an sie. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, machte einen Zaun darum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Die Pächter aber verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen. Der Besitzer schickte einen zweiten, dem schlugen sie den Kopf blutig und behandelten ihn auf die schimpflichste Weise. Da schickte er einen weiteren Boten, den brachten sie sogar um. Und so machten sie es noch mit vielen anderen, die er schickte. Die einen wurden misshandelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch sein eigener Sohn, dem seine ganze Liebe galt. Den schickte er zu den Pächtern, weil er sich sagte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Wir bringen ihn um. Wir bringen ihn um. Dann gehört seine Erbschaft, der Weinberg, uns. Sie töteten ihn und warfen die Leiche aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr kennt ja wohl die Stelle in den Heiligen Schriften, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten hätten Jesus gerne festgenommen, denn sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Aber sie hatten Angst vor der Menge. So ließen sie ihn unbehelligt und gingen weiter. Jetzt lassen wir noch einen kurzen Moment Stille und bitte euch, stellt euch mal die Frage, was sagt euch dieser Text denn? Was bedeutet? Einerseits lässt sich der Text als ein Zeitdokument lesen, als etwas, das Jesus vor vielen Jahren gesprochen hat zu einer religiösen Elite, die hier auch angesprochen wurde. Die Situation, in der Jesus hier war, war ja super heikel. Die führenden Köpfe, also die führenden Köpfe so der damaligen Zeit seines Umfelds, die hatten Jesus gefressen und die suchten nach Gründen, um ihn umzubringen. Das lässt ja der Text am Ende auch anklingen. Und Jesus wusste das. Was tut er? Was tut Jesus in diesem Wissen? Er hält ihnen einen Spiegel vor. Er beschreibt sie als die, die sich unter den Nagel reißen, was ihnen nicht gehört. Er beschreibt sie als die, die Warnrufe Gottes ignorieren, indem sie verprügeln, schlagen, töten, wegschicken, was auch immer Gott zu ihnen schickt. Und ich bin ganz persönlich immer wieder sehr angerührt davon, wie Jesus so stark für das einstehen kann, was er für richtig hält. Und das macht er an der Stelle ganz besonders. Das, was er ausdrückt, ist ja, ich weiche keinen Millimeter von dem ab, was ich für richtig halte, was ich für wahr halte. Ich weiß davon nicht. Ich knicke nicht ein vor euch, obwohl ihr die Macht habt, mich ans Messer zu liefern. Und Jesus weiß das. Er sagt, das, was ihr tut, ist falsch. Und ich bleibe dabei. Was tun sie denn Falsches? Im Namen Gottes sprechen diese Leute anderen Menschen zu, du bist richtig, du bist falsch. Schuldig, unschuldig. Und damit sorgen sie dafür, dass Menschen zu der Überzeugung gelangen, es darf so vor Gott nicht sein. Ich bin verkehrt, ich bin nicht nur vor Menschen verachtet, ich bin vor Gott verachtet. Ich denke ja an die Frau, die Jesus einige Kapitel vorher heilt, von der berichtet wird, dass sie an so starken Blutungen litt. Ich denke an die Aussätzigen, die Jesus geheilt hat und so weiter und so weiter. Bitte versucht euch mal ernsthaft hineinzuversetzen in so eine Situation, die diese Menschen damals ausgeliefert war. Wie ausweglos das für manche Menschen war. Stell dir mal vor, du leidest an einer Sache, die du nicht verändern kannst. Stell dir mal vor, du bist gefangen in einem System, aus dem du vielleicht gerne ausbrechen würdest, aber es nicht kannst. Beispielsweise wie Prostituierte, von denen hier berichtet oder von denen in den Evangelien auch berichtet wird. Und dann sprechen die führenden Köpfe, religiös führenden Köpfe, ein Wolfgang, ein Martin, Leute, auf die andere Menschen vielleicht aufschauen und damals noch viel, 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 viel mehr, dir zu, du bist falsch. Du bist schuldig in dem, was du an dir trägst, in dem, was du mit dir führst. Du bist es und du kannst es nicht ändern. Nehmt euch mal einen ganz kurzen Augenblick und versetzt euch mal in diese Situation. Mit allem, was Jesus hat und was er kann, wendet er sich gegen diese Sicht, egal welchen Preis er dafür bezahlen muss. Und das zieht mir die Socken aus. Das inspiriert mich. So, das ist einfach erstmal so. Damit soll es mir fürs Erste genügen, so den Text als Zeitdokument zu verstehen. Könnte bestimmt noch viel dazu sagen, ich lasse es mal gut sein an der Stelle. Ich möchte den Text gerne mal noch aus einer anderen Perspektive mit euch betrachten, Pester sein. Jesus spricht hier von einem Weinberg, den Gott angelegt hat, in diesem Gleichnis. Jeder Mensch, du, ich, hat im übertragenen Sinne was von so einem Weinberg. Jeder von uns ist von Gott ins Leben gerufen. Also meine Überzeugung, vielleicht auch die vieler von euch, die ihr jetzt hier sitzt, jeder von uns ist irgendwie darauf angelegt, sich zu entfalten, Früchte zu tragen, wie das in einem Weinberg im besten Fall eben der Fall ist. Und niemand von uns versorgt sich dabei nur selbst. Niemand. Von klein auf sind wir angewiesen auf Pester, um im Gleichnis zu sprechen. Menschen, die uns begleiten. Eltern, Pflegeeltern, Stiefeltern, Betreuer, Lehrer, Pastoren vielleicht, andere religiöse Lehrer, Philosophen, was auch immer. Jeder von uns ist irgendwie begleitet durch solche Menschen, bewusst oder unbewusst. Und niemand von uns ist immer nur Weinberg. Jeder von uns wird mehr und mehr selbst zu so einem Pester, auch um im Bilde zu sprechen. Zu einem Pester für andere. Und dazu musst du nicht erst Eltern werden, damit es so ist. Ja, was ist das große Dilemma in unserem Gleichnis und ich meine auch in unserer Welt, in der wir uns so bewegen, so die von Gott geschaffene Welt, der Weinberg im Bild gesprochen, du und ich im übertragenen Sinne, wird gehegt und gepflegt irgendwie. Wozu? Wozu wird er gepflegt? Ich meine ganz oft nicht um deiner selbst willen. Nicht so, wie es von Gott gedacht ist, sondern geprägt von Eigeninteressen anderer, oft gar nicht gespürt, gar nicht gemerkt. Ein paar konkrete Beispiele. Ne? Besuchen Schüler, Schülerinnen unsere Schulen, damit sie sich tatsächlich entfalten können, damit sie das werden können, was eigentlich in ihnen steckt. Oder besuchen sie unsere Schulen und werden eigentlich dahin gefördert, irgendwie in das System zu passen. Ob das System zu ihnen passt oder nicht, ist völlig egal. Am Ende steht, ihr müsst mir nicht zustimmen, das Ziel, sich da einzufügen. Aber weniger der Einzelne. Nicht nur, ne? Ich mache es ja schwarz-weiß, das ist mir klar, so ist die Welt nicht. Ich versuche zuzuspitzen, um deutlich zu machen, worum es mir geht. Oder dürfen Kinder ihren eigenen Interessen nachgehen oder sind sie am Ende doch oft dazu da, um die Interessen der Eltern irgendwie zu erfüllen? Oder kann ich als erwachsener Mensch sagen, so und so möchte ich nicht leben, ich möchte das nicht oder muss ich fürchten, dass ich von einer Gesellschaft abfällig begutachtet werde? Ganz sicher ist die Welt hier nicht, wie auch sonst an keiner anderen Stelle, nur schwarz und nur weiß. Ne? Das ist mir klar. Ich kenne niemanden, der es grundsätzlich böse mit seinen Mitmenschen meint. Ratschläge, Meinungen, Rügen sind ja oft bestens gemeint. Ne? Das ganze Gegenteil von böse. Menschen fühlen sich irgendwie verantwortlich und wollen gute Ratschläge geben, wollen das Beste vom anderen. Die Frage, die unser Gleichnis stellt, oder zumindest meine ich, dass dieses Gleichnis die Frage stellt, stimmt die Sicht auf die Dinge? Konkreter, stimmt die Sicht auf die Menschen? Begegnest du, begegne ich als Pester den Menschen, die uns umgeben, sprich, als denen, die Gott uns irgendwie anvertraut hat, um sie zu fördern, um die Menschen, die mir begegnen, zu begleiten, im Sinne Gottes, nicht in meinem Sinne, das kann ganz anders sein. So, dass sie werden können, was Gott sich für sie gedacht hat, nochmal zugespitzt. Begleitest du die Menschen, die dir begegnen, als ein Pester, wie das sein solltest, so dass Menschen zu dem werden, was Gott sich eigentlich für sie gedacht hat? Kannst du dir nur selber beantworten, ich mir auch. Es ist nicht so leicht, ne? Die Wege, die Menschen gehen sollten, gehen müssten, um authentisch zu sein, um zu erblühen im Sinne Gottes vielleicht, können ja ganz anders sein, als ich mir für sie wünschen würde, als du dir für die Menschen würdest, die du irgendwie begleitest. Können ganz anders sein, als du dir das wünschen würdest. Vielleicht hast du jemanden vor Augen, der dir sehr am Herzen liegt, der gerade den Weg geht, bei dem du große Bauchschmerzen hast, bei dem du denkst, ich würde es mir eigentlich anders wünschen. Aber ist das richtig? Wäre das wirklich besser? Und einerseits so diese Schwierigkeit auszuhalten, ne? Und gleichzeitig meine ich, kann es auch trotzdem ganz leicht werden. So das Wissen darum, dass Gott sich für jeden Menschen was wirklich, wirklich Einzigartiges gedacht hat, ist ja auch ein starkes Gefühl der Befreiung. So es hängt nicht nur an mir, ich verantworte das nicht nur. Kein Mensch ist auf der Welt dazu da, um meine Ansprüche zu erfüllen. Überhaupt nicht. Ich möchte an der Stelle nochmal einen anderen Blickwinkel einnehmen. Es ging jetzt so um die Verantwortung, die wir tragen, ne, als Pester im Bilde gesprochen. Es ist ja das eine, sich selber als Pester zu betrachten, sich selber als Pester wahrzunehmen und so zu agieren. Oder nicht so zu agieren, wie es Jesus in dem Gleichnis beschreibt. Und es ist nochmal ein anderes, sich als dieser Weinberg zu verstehen, der von Gott angelegt ist, um zu erblühen, ne? Um das zu werden, was aus ihm werden könnte. So sich selber zu verstehen, als was von Gott geschaffen ist, das dazu da ist, sein zu dürfen. So, sich nicht verbiegen zu müssen, nicht irgendwelchen Ansprüchen genügen zu müssen, sondern in Ordnung zu sein, angenommen zu sein mit den Träumen, mit den Wünschen, die in dir liegen, mit Sehnsüchten, die du vielleicht spürst und von denen du denkst, sie dürfen nicht sein. Ich meine doch, die dürfen sein. Gott hat es gemacht, damit du ein Weinberg wirst, der erblüht. So spackig das klingt, in diesem Bild zu sprechen, aber davon bin ich überzeugt. Es ist mitunter sehr schmerzlich, ne? Und gleichzeitig manchmal auch sehr heilsam wahrzunehmen, dass ich selbst, du selbst, so manche Dinge in meinem Leben gehört habe, dass du so manche Dinge in deinem Leben gehört hast, die eigentlich zu Unrecht da sind, die dich vielleicht bis heute prägen. Glaubenssätze, die du gefressen hast und die immer ganz vorne dran stehen, wenn irgendwelche Wünsche, Gedanken, Sehnsüchte in dir hochkommen, von denen du denkst, ich würde so gern, aber ich darf doch nicht. Mann, mach doch nicht. Und will so die Frage an dich geben, ne, gibt es diese Ansprüche? Hast du gerade Sachen im Kopf, von denen ich spreche? Dann mach dir die bewusst. Gibt es so Leitsätze, die dein Leben prägen und die dich klein halten, die dich davon abhalten, zu dem zu werden, für was du eigentlich gemacht bist, was du eigentlich sein könntest? Gibt's das? Geh mal kurz in dich und mach's dir bewusst, damit es seine Kraft verlieren kann. Bitte tu dir den Gefallen und geh dem immer mal nach. Das braucht's. Leben sind so oft gelähmt von Dingen, die ein unterschwelliges bestimmen. Lass das doch nie zu. Dafür ist doch dein Leben viel zu schade. Bitte. Es bleibt noch eins aus dem Gleichnis, auf das ich gerne gucken möchte. So jene, die Gott schickt, um nach dem Weinberg zu sehen, um den Ertrag zu holen. Die Boten Gottes. Ja, wer sind denn diejenigen in unserer Zeit, die Gott sendet und die irgendwie verprügelt, getötet, wieder abziehen müssen? Ich meine also zweierlei. Einerseits sind es Menschen, die ermutigen, zu hinterfragen, ne, was nicht im Sinne Gottes ist. So die Frage zu stellen, ist das recht? Ist das in Ordnung, wie Dinge laufen? Ich denke an die vielen, die sich Gehör verschaffen und anprangern, was nicht okay ist. Große Leute, ne, Ikonen wie, keine Ahnung, Martin Luther King, all die Großen, die da irgendwie schnell in den Kopf geschossen kommen und an die kleinen Leute, an die, die nicht so viel Beachtung geschenkt bekommen. Ne, vielleicht gibt es ein paar, die mal im Fernsehen auftauchen, von denen man eine krasse Geschichte hört und die dann in einem russischen Gefängnis verschimmeln oder in irgendeinem anderen Gefängnis oder an den Galgen kommen, wer auch immer. Und manchmal sind es Leute in unserem direkten Umfeld, die sagen, was nicht okay ist und die Dresche kriegen dafür. Verbal, vielleicht auch körperlich, keine Ahnung, vielleicht habt ihr jemanden. Oder. Und andererseits verstehe ich es ganz innerlich, so die Boten Gottes als was, das mir innerlich entgegenkommt. So das, was Gott schickt, Gedanken, Impulse, die mir, die dir selber vielleicht kommen und die so ganz leise oder manchmal auch ganz laut im Herzen, im Kopf sprechen, so ist es nicht okay, mach das doch nicht. Oder vielleicht so ein Impuls wie, trau dich endlich, mach das, es ist richtig. Oder, ergänze, was dir hilft, nachzuvollziehen, was ich meine. Und nicht selten, zumindest bei mir, kann ich sagen, schicke ich diese Gedanken weg, diese Impulse, verprügelt, getötet, wie auch immer man es sprechen will, die dürfen nicht sein. Weil sie mir manchmal Angst machen, obwohl ich weiß, dass sie richtig sind. Ich schiebe einen ganz kurzen Exkurs ein, wo mir das vor ganz kurzer Zeit krass begegnet ist. Ich hatte über das letzte halbe Jahr eine Weiterbildung geplant. So, die sollte im Sommer starten, hätte super viel Zeit in Anspruch genommen. 3 Abende die Woche nicht zu Hause, 2 Tage die Woche noch andere Sachen, die ich hätte dafür machen müssen. Es war gut mit meiner Familie abgeklärt. So, ich dachte, wir haben irgendwie alles geklärt. Und am Abend, bevor das beginnt, aus dem Nichts, ich war noch allein ein bisschen wach, habe zum Fenster rausgeguckt und dann kommt dieser Impuls, der mir sagt, Martin, das ist Quatsch. Du wirst das nicht machen. Da denke ich so, das kann doch nicht sein. Ich eier jetzt seit Jahren rum, ob ich das machen möchte oder nicht. Und jetzt am Abend, bevor es losgeht und alles in Sack und Tüten ist, kommt dieser Impuls und ich habe den abgeschüttelt. Ich konnte den gar nicht zulassen, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und das Ende vom Lied war, ich habe 2 Wochen die Weiterbildung aufgehört, weil es super klar war, das ist nicht mein Weg. So, in dem Fall ging das irgendwie gut, aber oder es ist nichts Schlimmeres passiert, aber ich glaube, hätte es daran festgehalten, wäre es in vielerlei Hinsicht ganz, ganz, ganz blöd geworden. Und vielleicht kennt ihr das ganz ähnlich. Ja. Okay, ich bin eingestiegen mit folgendem Satz, den lese ich einfach nochmal vor. Ich habe für die Predigt einen Text gewählt, der einerseits trauriger kaum sein könnte und andererseits Hoffnung über alle Hoffnungslosigkeit hinaus in sich trägt. Traurig, weil das, was von Gott her zu unserem Leben entgegenkommt, das, was unserem Leben am besten täte, das ist, was Menschen häufig verdrängen. Mein Glückwunsch, wenn es anders ist. Fühl dich nicht gekränkt, wenn ich dir gerade Unrecht tue mit meinen Worten. So einerseits, weil es Menschen oft verdrängen, ne? Weil es Angst macht, weil es Dinge vielleicht radikal auf den Kopf stellen würde und so weiter. Und hoffnungsvoll, über alle Hoffnungslosigkeit hinaus, weil der Mensch, ne, von dem dieses Gleichnis berichtet, im Angesicht des Todes für das einstehen konnte, was er für wahr geglaubt hat, weil er für den Gott einstehen konnte, der sagen konnte, ich bin Liebe, du bist in Ordnung, du bist angenommen. Und er so fest dafür einstehen konnte, dass er in den Tod geht, in dem festen Vertrauen, dass es mit dem Tod nie endet. Und weil es für mich zumindest, da kannst du nur für dich sprechen, ist nur für mich, weil es für mich als wahr erwiesen hat. So, weil ich 2000 Jahre später hier stehen kann und tiefes Vertrauen in diesen Mann setzen kann, der solche Worte sprechen konnte, der sich denen zugewendet hat, die keine Hoffnung hatten, der am Ende gestorben ist und der nicht tot geblieben ist. Deswegen hoffnungsvoll. Ich schließe jetzt mit einer Bitte an euch. Ich habe viel erzählt, alles schön und gut. Am Ende ist ja das, was wirklich zählt, das, was bleibt. Und ich hoffe, dass es nicht nur mein Dialekt ist und mein Geschmatze, was ich vor Aufregung immer mal von mir gebe. Und oft funktioniert es nur mit einem konkreten Vorsatz. Deswegen die Bitte an dich, nimm dir was Konkretes vor nach dem Gehörten. Manchen Menschen fällt es sehr schwer, vielleicht hat auch der Hälfte gar nicht richtig zugehört, das weiß ich nicht. Um dir das ein bisschen leichter zu machen oder trotzdem möglich zu machen, werfe ich 3 Fragen vorne an. Pick dir gerne eine raus, wenn dir selber nichts einfällt. Ansonsten folg deinen inneren Impulsen. Vertrau darauf, dass da vieles auch von Gott sein kann. Und geh dem nach. Nimm dir was vor. Lass es nicht einfach ziehen, sonst war es halb verschwendete Zeit. Okay. Ich lese erst vor und dann blende es für euch ein. Dann lassen wir noch einen Moment der Stille und danach wird irgendwann die Lobpreisband starten. Hängt da gern euren Gedanken noch nach oder steigt mit in den Lobpreis ein. Macht es, wie ihr das möchtet. Okay, ganz praktisch. Bitte nehmt euch was vor, falls euch nichts einfällt. 3 Fragen. In welcher Beziehung möchtest du denn deine Rolle gerne korrigieren? Solltest du deine Rolle vielleicht korrigieren? Weg von dem Pester, wie er in dem Gleichnis beschrieben wird, hin zu einem Pester im Sinne Gottes. In welcher Beziehung? Okay, zweitens, welchen an dich erhobenen Anspruch möchtest du gerne fallen lassen und stattdessen deinen eigenen Weg finden? Vielleicht auch allen äußeren Stimmen zum Trotz. Welchen Anspruch, den du spürst, möchtest du gerne fallen lassen? Und drittens, welchen Boden Gottes, sei es die Stimme eines Menschen, sei es ein innerer Impuls, ein Gedanke, den du Gott zuschreibst, möchtest du in Zukunft wohlwollend empfangen? Nicht wegprügeln, nicht abtötend. Welchen Impuls Gottes? Vielleicht, was du schon 10-mal gespürt hast.